NDR Info. Themen des Tages.
Kanzlerkandidat soll er zwar nicht heißen, aber jetzt ist Robert Habeck auch offiziell das Gesicht der Bündnisgrünen für die Bundestagswahl Ende Februar. Kandidat der Menschen nennt die Partei ihn. Wir berichten über die Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen in Wiesbaden und kommentieren die ungewohnte Geschlossenheit der Partei. Dagegen scheint die Geschlossenheit in der SPD leichte Risse zu bekommen. Erste Fragen werden laut, ob wirklich Kanzler Scholz die SPD in die Bundestagswahl führen soll. Doch der hat erstmal andere Probleme. Nach dem überraschenden Telefonat mit dem russischen Präsidenten Putin am Freitag ist er unterwegs zum G20-Gipfel nach Brasilien. Auch das ein Thema in dieser Sendung, in der es dann auch um Kriege und deren Folgen gehen soll. Wir berichten aus der Ukraine, aus Polen und aus dem Gazastreifen. Und wir hören aus Osnabrück, wo mehrere Weltkriegsbomben entschärft werden und die Stadt die größte Evakuierung ihrer Geschichte erlebt. Mein Name ist Peter Mücke. Herzlich willkommen zu den Themen des Tages auf NDR Info. Heute Nachmittag ist in Wiesbaden die Bundesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90 Die Grünen zu Ende gegangen. So heißen die Parteitage bei den Grünen bis heute. Ein Parteitag, der vor langer Zeit ganz anders geplant war und unverhofft zu einem Wahlparteitag wurde. Denn nach den drei Landtagswahlen im Osten schmiss erst der ganze Parteivorstand hin und dann zerbrach auch noch die Ampel in Berlin. Philipp Brost berichtet.
Es ist ein Moment im Sommer. Rückblickend, sagt Robert Habeck, war es dieser Moment, der ihn überzeugt hat, für die Grünen als Kanzlerkandidat anzutreten. Ein Ausflug mit seinem Sohn zum Schwimmen. Und eine Frage.
Weißt du noch, wie du mir Schwimmen beigebracht hast? Du hast damals zu mir gesagt, du musst dich bewegen, sonst gehst du unter. Und ich glaube, es war dieser Satz, der mich heute hier auf diese Bühne bringt.
Die schlechte Bilanz der Ampelkoalition hat auch ihn zweifeln lassen. Robert Habeck erklärt den Delegierten in seiner Bewerbungsrede, dass er mit dem Gedanken gespielt hat, sich aus der Politik zurückzuziehen. Doch nun will er kämpfen, sagt er, für Klimaschutz, günstige Energie, soziale Gerechtigkeit und eine Reform der Schuldenbremse. Aus Sicht von Habeck sorgt die dafür, dass Investitionen liegen bleiben.
Das heißt nicht, dass keine Schulden gemacht wurden. Sie stehen nur nicht im Haushalt. Sie sind zu besichtigen in maroder Infrastruktur, in mangelnder Einsatzfähigkeit der Bundeswehr, in fehlender Innovation.
Für seine leidenschaftliche Rede bekommt er viel Zuspruch. Mehr als 96% der Delegierten wählen Robert Habeck schließlich zum Kanzlerkandidaten der Grünen. Ein ausgesprochen gutes Ergebnis in der Grünen Partei. Dabei gibt es auch Stimmen, die finden, dass Robert Habeck als Minister in der Ampel zu viele Kompromisse gemacht und damit gegen grüne Überzeugungen gehandelt hat. Ob beim Asylrecht oder auch beim Klimaschutz. Die Grünen stehen trotz allem hinter ihm. Vom Parteitag soll ein Zeichen der Geschlossenheit ausgehen.
Also ich finde, Robert Habeck ist einer unserer Hoffnungsträger. Ich glaube, er kann den pragmatischen Kurs der grünen Politik voranbringen.
In der letzten Regierung jetzt, die letzten drei Jahre, hat er unheimlich viel Konstruktives gemacht. Er hat unheimlich viel erreicht. Das hat nur niemand gemerkt.
Weniger euphorisch ist die Partei Linke, zu der auch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer gehört. Sie will Robert Habeck auch in Zukunft nicht schonen.
Deshalb warte ich nicht auf den ökologischen Traum an Kandidaten, sondern wir arbeiten mit dem, was wir haben und stellen Anforderungen, mobilisieren, bauen Druck auf, bauen Macht auf und sorgen dafür, dass wir vorankommen, endlich.
Die Herausforderung für Robert Habeck wird sein, in der Breite der Gesellschaft wieder Akzeptanz für grüne Themen zu schaffen. Dafür will er werben, vor allem im persönlichen Gespräch mit den Menschen.
Wir wollen nicht arrogant und selbstgewiss und überheblich über anderen stehen und auftreten. Aber wir wollen uns auch nicht klein machen und Beiboot sein, hinten ankleckern kommen.
Der Weg ins Kanzleramt ist dennoch weit. In Umfragen stehen die Grünen aktuell bei 12%.
Die Grünen nur 12% in Umfragen, aber ungewohnt geschlossen.
NDR Info. Die Meinung.
Von Sabine Henkel.
War das tatsächlich ein grüner Parteitag? Wäre auf der Bühne nicht die übergroße Sonnenblume, man wähnte sich mindestens auf einem anderen Planeten. Heftige Auseinandersetzungen, kontroverse Debatten, kaum wahrnehmbar. Wie berauscht präsentiert sich die 10-12%-Partei, als wäre nichts gewesen. Kein grüner Katzenjammer nach all dem Ampelfrust, kein Dampfablassen nach den diversen Pannen diverser Minister, von Spiegel über Paus bis Habeck. Im Gegenteil, die Partei feiert ihren Kanzlerkandidaten, als wäre Habeck der Heilsbringer. Doch Vorsicht, es ist immer noch nur Robert Habeck, der Mann, der als Wirtschaftsminister beschädigt in den Wahlkampf geht, für viele Menschen buchstäblich ein rotes Tuch. Habeck hat sicher nicht alles falsch gemacht, aber auch längst nicht alles richtig. Das jedoch aufzuarbeiten, bleibt keine Zeit. Die Grünen müssen nach vorne schauen, auf den Wahltag im Februar. Erst dann wird abgerechnet, in Prozenten und möglicherweise auch komplett. Kann also Habeck, hinter denen sich auf diesem Einheitsparteitag alle demonstrativ geschart haben, die Grünen aus ihrem Umfragetief in neue Höhen führen? Wer sonst, fragt Annalena Baerbock und verschweigt, dass Habeck der Kandidat ohne Alternative ist. Sie selbst steht an seiner Seite oder besser hinter ihm, so wie das ganze Wahlkampfteam. Geschlossenheit. Das ist nicht nichts, aber noch lange keine Garantie für gute Ergebnisse. Die Stimmung im Land ist trüb, keine grüne Wiese, auf der man die Blumen nur noch pflücken muss. Stattdessen steht ein eiskalter Winterwahlkampf bevor, in dem die Grünen sich warm anziehen müssen, an den Wahlkampfständen und vor allem auch im Netz. Warum aber sollen die Leute überhaupt grün wählen? Klimaschutz ist gerade nicht en vogue und dennoch grüne Kernkompetenz. Wer, wenn nicht die Grünen, wird sich um dieses existenzielle Zukunftsthema kümmern? Es ist die Pflicht der Grünen Partei, dieses Thema glaubhaft an die Leute zu bringen. Wie das gelingen soll, haben die Grünen noch nicht beantwortet. Soziale Gerechtigkeit soll ein zweites Thema sein. Habeck will eine Reichensteuer und er will Energie billig machen. Er will die Schuldenbremse lockern und investieren in marode Infrastruktur und mehr. Es braucht diese und mehr konkrete Angebote, um Wählerinnen und Wähler zu überzeugen. Wenn das gelingt, kann es vielleicht auch wieder in eine Regierung gehen, als Juniorpartner. Dass es Habeck bis ins Kanzleramt schafft, wird wohl grünes Wunschdenken bleiben.
Ein Kommentar von Sabine Henkel. Geschlossen stand auch die SPD nach dem Bruch der Koalition hinter Kanzler Scholz. Wir erinnern uns an den denkwürdigen Applaus in der Fraktion nach dem Ampelaus. Doch so langsam bekommt die Geschlossenheit Risse. Mit Joe Weingarten hat ein erster Bundestagsabgeordneter, wenn auch ein Hinterbänkler, sich jetzt gegen Scholz und für Verteidigungsminister Pistorius als Kanzlerkandidat ausgesprochen. Und auch SPD-Urgestein Müntefering spricht sich für eine Entscheidung auf einem Parteitag aus. Dagegen stellt sich SPD-Chef Klingbeil klar hinter Scholz. Und der ist heute zum G20-Gipfel nach Brasilien aufgebrochen und hat zuvor sein umstrittenes Telefonat mit dem russischen Präsidenten Putin verteidigt. Markus Sambale.
Für Olaf Scholz gibt es keinen Zweifel. Mit Wladimir Putin zu reden, das ist aus seiner Sicht die richtige Entscheidung gewesen.
Das war wichtig, um ihm auch zu sagen, dass er nicht darauf rechnen darf, dass die Unterstützung Deutschlands, Europas und vieler anderer in der Welt für die Ukraine nachlassen wird.
Der Bundeskanzler sagte, er habe Putin im direkten Gespräch noch einmal aufgefordert, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden und Truppen zurückzuziehen. Doch konnte er bei Putin keinerlei Einlenken erkennen.
Das Gespräch war sehr ausführlich, hat aber auch zu der Erkenntnis beigetragen, dass sich bei dem russischen Präsidenten an seinen Ansichten zu diesem Krieg nicht viel geändert hat, was keine gute Nachricht ist.
Olaf Scholz äußerte sich kurz vor dem Abflug zum G20-Gipfel nach Brasilien. Bei dem Treffen von Staats- und Regierungschefs wird es auch um den russischen Krieg gegen die Ukraine gehen. Scholz bedauerte, dass anders als bei vorherigen Treffen der ukrainische Präsident Selenskyj nicht als Gast eingeladen ist.
Am Freitag hat Scholz also mit Putin telefoniert. Am Samstag sprach der ukrainische Präsident Selenskyj davon, den Krieg im kommenden Jahr durch Verhandlungen beenden zu wollen. Die Antwort heute aus Moskau: massive Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine, die schwersten seit Monaten. Rebecca Barth berichtet aus Kiew.
Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Ziel seien vor allem Stromerzeugungs- und Übertragungsanlagen gewesen, schrieb der ukrainische Energieminister Hermann Haluschenko in den sozialen Medien. Der ukrainische Energiebetreiber DTEK meldete am Morgen Schäden an seinen Wärmekraftwerken. Es sei bereits der achte massive Angriff allein in diesem Jahr auf die Kraftwerke des Unternehmens. DITEC warnte ebenfalls vor Stromabschaltungen in der ukrainischen Hauptstadt sowie den Regionen Kiew, Donetsk und Dnipropetrovsk. Dabei handele es sich um Präventivmaßnahmen. Gezielte Angriffe auf die ukrainische Strom- und Wärmeversorgung waren seit Monaten erwartet worden. Schon seit 2 Jahren beschießt Russland gezielt Kraft- und Umspannwerke in der Ukraine. Wegen der systematischen Angriffe erließ der Internationale Strafgerichtshof im Sommer Haftbefehl gegen Russlands ehemaligen Verteidigungsminister Shoigu und Generalstabschef Gerassimow. Ihnen werden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen.
Für Nervosität sorgen die russischen Angriffe auch beim Nachbarn Polen. Martin Adam berichtet aus Warschau.
Die polnischen Luftstreitkräfte sind erneut in Alarmbereitschaft versetzt worden. Das teilte das Einsatzführungskommando des polnischen Militärs am Sonntagmorgen in sozialen Medien mit. Kampfflugzeuge aus Polen und von NATO-Verbündeten seien aufgestiegen. Aufklärungs- und Flugabwehrsysteme am Boden seien in höchster Alarmbereitschaft. So solle die Sicherheit im polnischen Grenzgebiet gewährleistet werden. Grund dafür seien massive russische Angriffe auf die Ukraine, unter anderem auf den Westen des Landes. Die Angriffe erfolgten mit Marschflugkörpern, ballistischen Raketen und Drohnen, so das polnische Einsatzführungskommando. Die Alarmbereitschaft sei gemäß der Vorschriften ausgerufen worden, also standardmäßig bei grenznahen russischen Angriffen. Seit dem erneuten Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 war die polnische Luftwaffe bereits mehrfach in Alarmbereitschaft. In der Nacht waren Drohnen- und Raketenangriffe auf mehrere Landesteile der Ukraine, unter anderem auf Kiew, erfolgt. Das sei die eigentliche Antwort Putins an alle, die ihn kürzlich angerufen oder ihn besucht hätten, schrieb der ukrainische Außenminister Andrei Sybiha bei X. Bundeskanzler Scholz hatte am Freitag mit Wladimir Putin über mögliche Verhandlungen gesprochen.
Die israelische Armee hat erneut massive Angriffe im Libanon und im Gazastreifen geflogen. Im Libanon nahm Israels Armee am Wochenende vor allem Hochburgen der Hisbollah-Miliz im Süden der Hauptstadt Beirut unter Beschuss, aber auch das Stadtzentrum. Bei Angriffen im Gazastreifen gab es nach palästinensischen Angaben Dutzende Tote. Clemens Fehrenkotte berichtet.
Angehörige knien vor den weißen Leichensäcken, die zum Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus nach Deir Bala in der Mitte des Gazastreifens gebracht worden sind. Berühren ein letztes Mal die Leichname ihrer Familienangehörigen, bevor sie beerdigt werden. Bei israelischen Luftangriffen am frühen Morgen waren nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters mindestens 10 Menschen im Flüchtlingslager Burey und im nahegelegenen Nusayrat getötet worden. Unter den Toten der Vater, die Mutter und alle Schwestern von Ayman Abu Arama. Der ältere Mann sagt gegenüber Reuters: Ohne Vorwarnung durch die israelische Armee wurden unbewaffnete Bürger, die in ihren Häusern schliefen, angegriffen. Um genau 8.07 Uhr traf der Angriff das Haus. Nicht das ganze Gebäude stürzte ein, aber das Haus wurde getroffen. Ich war überrascht davon, meinen Vater 40 bis 50 Meter von unserem Haus entfernt zu finden, während meine Mutter auf die andere Straße geschleudert wurde. Alle meine Schwestern waren hier und dort auf der Straße verstreut. Möge Gott mit ihnen sein. Ebenfalls am frühen Morgen wurden bei einem israelischen Luftangriff auf ein 5-stöckiges Wohngebäude in Beit Lachia im äußersten Norden des Gazastreifens Dutzende Bewohner getötet oder verletzt. Wie die Nachrichtenagentur Reuters weiter berichtet, hätten sich in dem Gebäude nach Informationen des palästinensischen Zivilschutzes rund 70 Personen aufgehalten. Eine Reaktion der israelischen Streitkräfte lag zunächst nicht vor. Anfang November hatte die Armee Panzer- und Infanterieeinheiten erneut in den nördlichen Teil des Gazastreifens entsandt, um bewaffnete Hamas-Verbände zu bekämpfen und eine Neugruppierung von Hamas-Einheiten zu verhindern. Seitdem sind die nördlichen Städte Beit Hanun, Beit Lachia und Jabalia von Gazastadt abgetrennt. Die humanitäre Lage der Menschen in diesem dortigen Gebiet wird von den Vereinten Nationen sowie von zahlreichen Hilfsorganisationen als katastrophal bezeichnet. Die Lage sei, Zitat, ziemlich stabil, erklärt Shimon Friedmann, der Sprecher für COGAT, der Militärbehörde für die Regierungsaktivitäten in den palästinensischen Gebieten. Im Durchschnitt kämen rund 50 Lkw mit humanitären Hilfsgütern pro Tag in den Norden des Gazastreifens. Die Lkw-Ladungen würden Nahrung, Wasser, medizinische Produkte und Ausrüstungsgegenstände für Unterkünfte umfassen. Dem ARD-Studio Tel Aviv sagte Friedmann am Mittag:
In diesen Städten herrscht derzeit ein aktiver Krieg. Wir versuchen, die Hochburgen der Hamas zu bekämpfen und ihre Infrastruktur zu beseitigen, um sicherzustellen, dass sich die Ereignisse vom 7. Oktober nicht wiederholen. Gleichzeitig stellen wir sicher, dass die Zivilbevölkerung in Gaza die humanitäre Hilfe erhält, die sie braucht. Denn wir wissen, dass unser Krieg gegen die Hamas und nicht gegen sie gerichtet ist. Aus Beit Lachia machten sich seit den Morgenstunden heute wieder zahllose Menschen auf den Weg, die bislang dort noch ausgeharrt hatten. Die meisten zu Fuß entlang der Ruinenlandschaft in Richtung Süden.
Ein Bericht von Clemens Fehrenkotte. Eines muss man Donald Trump lassen. Bei der Auswahl seiner Minister bleibt er konsequent seiner Linie treu. Ein ultrarechter Hardliner fürs Justizministerium, ein Fox News-Kommentator als Verteidigungsminister, ein Impfgegner und Verschwörungstheoretiker im Gesundheitsressort. Und jetzt ein Fracking-Unternehmer und Klimawandelskeptiker fürs Energieministerium. Ralf Borchardt berichtet aus Washington.
Chris Wright ist Manager eines großen Öl- und Gasunternehmens. Bekannt geworden ist er vor allem dadurch, dass er die Methode des Fracking vorangetrieben hat, des Gewinnens von Erdgas unter Einsatz von hohem Druck und Chemikalien. Seine Haltung zum Thema Klimawandel wird in einem Video deutlich, das Wright vergangenes Jahr auf das Online-Netzwerk LinkedIn hochgeladen hat.
There is no climate crisis.
Es gibt keine Klimakrise, sagt Chris Wright. Und er behauptet, es gebe auch keinen Anstieg in der Häufigkeit oder Intensität von Hurricanes, Tornados, Dürren oder Überschwemmungen.
We have seen no increase in the frequency or intensity of hurricanes, tornadoes, droughts or floods.
Damit stellt sich Wright gegen die überwältigende Mehrheit wissenschaftlicher Erkenntnisse. Der Mann, den Donald Trump als Energieminister nominiert hat, meint, die einzige Krise, die er mit Bezug auf das Thema Klimawandel erkennen könne, sei eine Energiepolitik, die Chancen unterdrücke und mit dem Argument des Klimawandels erneuerbare Energien fördere.
The only thing resembling a crisis with respect to climate change is the regressive, opportunity-squelching policies justified in the name of climate change.
Damit stellt Wright klar, er will ein Ende der Förderung erneuerbarer Energien, wie sie der noch amtierende Präsident Joe Biden betrieben hat. Stattdessen will Wright die Förderung von Öl und Gas weiter verstärken. Donald Trump nannte Chris Wright bei der Bekanntgabe der Nominierung einen Pionier der amerikanischen Fracking-Revolution. Diese habe zur Energieunabhängigkeit der USA beigetragen. Wright werde eine wichtige Führungsrolle übernehmen, Innovationen vorantreiben und die Bürokratie abbauen, so Trump. Zurzeit gibt der designierte US-Präsident praktisch täglich neue Namen für sein Regierungsteam bekannt. Vor der Nominierung des künftigen Energieministers hatte Trump verkündet, dass Caroline Leavitt, eine seiner Wahlkampfsprecherinnen, künftig Sprecherin des Weißen Hauses werden soll. Leavitt wäre mit 27 die bisher jüngste Regierungssprecherin der USA. Besonders umstritten sind unter anderem die Nominierungen des Impfgegners Robert F. Kennedy als Gesundheitsminister, des Fox News-Moderators Pete Hegseth als Verteidigungsminister und des ultrarechten bisherigen Abgeordneten Matt Gaetz als Justizminister. Mit Spannung wird erwartet, ob der Senat, in dem Trumps Republikaner künftig ebenfalls die Mehrheit haben, den umstrittenen Nominierungen zustimmt.
Das ist für tausende Menschen in Osnabrück heute ein ganz besonderer und sicherlich auch ein langer Sonntag. Der Grund dafür ist die Arbeit der Experten des Kampfmittelräumdienstes, die mehrere Verdachtsstellen auf Weltkriegsblindgänger untersuchen. 6 Bomben müssen entschärft werden. Gut 14.000 Anwohner mussten dafür ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Eine der größten Evakuierungen, die es je in Osnabrück gab. Der Rückblick auf einen turbulenten Tag von NDR-Reporterin Anne Hegger.
Mit lautem Alarm hat sich heute Morgen dieser sehr außergewöhnliche Sonntag in Osnabrück angekündigt. Schon am frühen Morgen um 6:30 machten sich Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr daran, die betroffenen Anwohner aus ihren Betten zu holen.
Aufgefordert, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten umgehend zu verlassen.
Rund 14.000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Einige sind zu Freunden oder zur Familie gefahren, andere im Evakuierungszentrum in der Gesamtschule Schinkel untergekommen.
Ja, mein Morgen war halt ein bisschen anders, ne? 6 Uhr aufgestanden. Kaffee getrunken und dann halt raus und Richtung Gesamtschule Schinkel. Ne? War halt ein bisschen ein anderer Sonntag als sonst, aber kann man halt nicht ändern. Ne?
Für mich ging es 6 Uhr los. Wir müssen auf den Krankentransport warten. Meine Mutter ist in der Pflegestufe 5. Ja, es lief alles gut. Die Arbeiter waren sehr nett. ging reibungslos, ne?
Simon mussten wir leider schon raus und zwei kleine Kinder habe ich, ne? Aber das ist gut, dass man hier wenigstens hinkommen kann. Man hat Dach über dem Kopf, es ist warm.
Ab 7 Uhr waren Teile der Innenstadt und der Bahnhof gesperrt. Der Start der Bombenentschärfung hat sich dann immer wieder verzögert, weil immer noch Bewohner in dem evakuierten Gebiet unterwegs waren. Einige hat der Trubel um die Bombe eiskalt überrascht. Andere haben sich quergestellt. Die Polizisten mussten immer wieder an den Absperrungen mit Bürgern diskutieren. Jürgen August vom Technischen Hilfswerk hat in den letzten 30 Jahren jede Bombenentschärfung in Osnabrück begleitet. Er kennt das.
Alles das, was die verzögern, müssen da andere tausende Menschen länger in Evakuierungszentren verbleiben. Man muss auch sehen, dass es ja nicht nur vielleicht junge Familien, junge Menschen sind, die das gut wegstecken. Und dann habe ich dafür ganz wenig Verständnis.
Ein Radfahrer war stumpf mit Vollgas an der Polizeiabsperrung vorbeigehetzt, bis die Polizei ihn anhalten konnte. Teilweise musste die Polizei aber auch mit Gewalt Menschen aus den Wohnungen holen.
Also wir als Polizei wollen auch keinen Zwang anwenden. Das ist auch nicht unser primäres Ziel, da jemanden rauszuholen mit Gewalt. Wir wollen, dass die Leute sich an die Absprachen halten, an die Maßnahme und dass dann alle im Sinne aller 14.000 Menschen diese Maßnahme frühzeitig beendet ist.
Das Bußgeld für Verweigerer beginnt bei 300 Euro und kann bis zu 5.000 Euro betragen. Diejenigen, die schon pünktlich gegangen sind, sind fassungslos.
Es wurde schon fast 2 Monate vorher angekündigt und dass es mir jetzt Bußgeld und so gibt, das ist jetzt auch seit einem Jahr so, weil vorher auch schon so Uneinsichtige dabei waren, die das Ganze halt unnötig in die Länge gezogen haben. Aber es scheint ja wohl nicht zu wirken.
Habt ihr irgendwas mitgenommen? Ich sehe da schon irgendwie ein Spiel zum Zeitvertreib.
Ja, Kniffeln, Musik, Kopfhörer, Powerbank, damit das Handy nicht leer geht.
Mit Getränken und warmer Verpflegung. So lässt es sich aushalten. Bei den Helfern im Evakuierungszentrum gab es einen Schichtwechsel. Die neuen Einsatzkräfte bereiten sich auf einen langen Abend vor. Es gibt zwar einige wenige Betten im Zentrum, aber alle hoffen, dass die Sprengmeister die Blendgänger schnell entschärfen können. Besonders für die vielen älteren und pflegebedürftigen Menschen hier wäre das eine Erleichterung. Auch der Bahnhof bleibt bis in den Abend gesperrt. Eine schlechte Nachricht für alle, die noch auf dem Heimweg sind.
Ann-Kathrin Hegger berichtete aus Osnabrück. Für Tennisprofi Alexander Zverev war ja gestern im Halbfinale der ATP, des ATP-Finals in Turin Endstation. In einem Endspiel heute gab es aber in Italien trotzdem deutschen Jubel, Thorsten Ahles.
Und durchaus auch sporthistorischen, denn dem Doppel Kevin Krawitz und Tim Pütz gelangen bei diesem Turnier gleich 2 Premieren. Zum ersten Mal überhaupt konnte ein deutsches Duo den Titel gewinnen und ebenfalls zum ersten Mal gelang das einem Doppel, das an Nummer 8 dieser Finals gesetzt war. Im Endspiel gab es einen Zweisatzsieg gegen das Doppel Arevalo und Pavic aus El Salvador bzw. Kroatien. Tim Brockmeier fasst das Spiel zusammen.
Ein enges, ein hochspannendes und ausgeglichenes Match. Sehr aufschlagdominiert, selten, dass es wirklich zu Ballwechseln kam. Beide Doppel zeigten bei ihren Aufschlagspielen aber keinerlei Schwächen, weswegen beide Sätze jeweils im Tiebreak entschieden werden mussten. Und in diesen hatten Krawitz-Pütz schlichtweg die besseren Nerven, machten diese 1-2 Fehler weniger. Sie verwandelten ihren zweiten Matchball und ließen sich danach fast synchron auf den Rücken fallen, starrten für Sekunden ungläubig in Richtung Hallendecke, bevor der Jubel aus ihnen herausbrach. Kevin Krawitz und Tim Pütz holen sich als erstes deutsches Doppel überhaupt den Titel bei den ATP-Finals und dürfen sich jetzt inoffiziell Tennis-Weltmeister nennen.
Ja, und finanziell wird dieser inoffizielle Titel mit einem offiziellen Preisgeld von rund 730.000 Euro veredelt. In der Handball-Bundesliga gab es heute mal wieder den Nordklassiko, das Derby zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt. Es war das 111. Duell zwischen diesen beiden Mannschaften und diesmal hatten die Gäste das bessere Ende für sich gewonnen mit 37:33. Thomas Kos mit den Einzelheiten.
Die erste Hälfte gehörte noch dem THW Kiel. Mit einem Blitzstart das Team von Philipp Biecher führte mit 6 Toren, aber Flensburg kämpfte sich zur Pause zurück, auch dank eines starken Torhüters Kevin Möller auf 17:17 und im zweiten Durchgang dann der andere Torwart der Flensburger, genauso stark, Benjamin Buric, und er sorgte dafür, dass die Abwehr hinten dicht stand. Kiel fiel kaum was ein. Nach 10 Minuten hatten sie sich bereits einen 5-Tore-Vorsprung herausgearbeitet und den auch nicht mehr bis zum Ende abgegeben. Beste Torschützen waren bei den Kielern Emil Matzen, der Rückraumspieler, traf 6-mal, bei den Flensburgern der Linksaußen Emil Jakobsen 9-mal. Kiel also muss sich hinten anstellen. Und die Flensburger sind weiter mittendrin im Meisterschaftsrennen.
Und zwar als Tabellendritte, der THW Kiel belegt aktuell Platz 9. Gestern fühlte sich der Gegner der deutschen Fußballnationalmannschaft wie in einer Achterbahn. Heute fuhren die DFB-Stars selbst. Nach dem 7:0-Sieg in der Nations League gegen Bosnien und Herzegowina waren 17 Nationalspieler in einem Freizeitpark und holten sich dort einen weiteren Adrenalinkick. Frage an unsere Nationalmannschaftsreporter Jens-Jörg Rieck, ohne Wasser in den Wein gießen zu wollen, aber mit etwas Abstand, war Deutschland gestern wirklich so gut oder war der Gegner einfach zu schwach?
Eine Mischung aus beiden war es in jedem Fall, denn die Spielfreude der deutschen Mannschaft, das hohe Gegenpressing, die sind ja teilweise mit 7 Leuten den Bosniern da auf den Füßen gestanden, schon im eigenen 16er. Das war beeindruckend, es war eine Fortsetzung eines unglaublichen Jahres 2024. Es ist der 10. Sieg, nur mal als Erinnerung, in den letzten 2 Saisons davor, also 2022, 2023, waren es insgesamt 7. Jetzt sind schon 10. Es ist auch ein deutliches Plus an Spielen ohne Gegentore. Auch das war das 7:0-Spiel im vergangenen Jahr, gelang das nur einmal. Also dieser Vergleich früher, jetzt ist so eklatant und das Stadion hat sich anzünden lassen. Die 28.000 haben gesungen, oh wie ist das schön. Es war eine große Freude, es macht wieder Spaß, dieser Mannschaft zuzuschauen und es gibt wieder die Fantasie, dass mit dem Team jetzt auch unter Nagelsmann wieder Titel möglich sind.
Soweit die Einschätzung von unserem Nationalmannschaftsreporter Jens-Jörg Rieck. Und dann werfen wir abschließend noch einen kurzen Blick zum Wintersport. Da hat Skirennfahrer Linus Strasser beim Weltcup-Slalom im finnischen Levi den 7. Platz belegt. Der Sieg ging an Clément Noël aus Frankreich.
Soweit Thorsten Ahles mit dem Sport vom Sonntag und soweit auch die Themen des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend. Mein Name ist Peter Mücke.